nicht jeder Aufstand ist gut. Nur weil es irgendwo schön knallt und Rauchsäulen stehen, das heißt erstmal noch gar nichts. Also wer auf einer Demo den Macker spielt, aber dann am Montag wieder brav zur Arbeit geht und vor dem Chef kuscht, das ist ordentlich peinlich. Also Militanz bitte im Alltag.
Ja, was ist eigentlich heute noch rebellisch? Und wo sind eigentlich die Rebellen, die es noch ernst meinen mit der Überwindung des Kapitalismus? Darüber spreche ich diese Folge von Dissens mit dem Autor und Aktivisten Christopher Wimmer. Christopher hat sich nämlich selbst auf die Suche gemacht nach den Leuten, die tatsächlich noch Revolution machen wollen. Where Have All the Rebels Gone heißt der Sammelband, der dabei rumgekommen ist. Ob er sie gefunden hat, die Rebellen der Gegenwart, und wie die Revolution heute überhaupt aussehen könnte, darüber sprechen wir im Dissens-Podcast. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Christopher, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
Danke für die Einladung.
Ja, wir wollen uns heute über Kapitalismus und Perspektiven für eine befreite Gesellschaft unterhalten, also die ganz, ganz großen Fragen heute im Dissens-Podcast. Du hast einen Sammelband zum Thema herausgegeben, er heißt Where Have All the Rebels Gone? Der Titel impliziert ja so ein bisschen, dass es einmal mehr antikapitalistische Rebellinnen gab und dass man sie jetzt so mit der Lupe suchen muss. Christopher, wo sind sie denn, die Rebellinnen und Rebellen? Hast du sie gefunden?
Ich weiß nicht, ob man sie mit der Lupe suchen muss, aber ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall schwerer, sie zu finden. Oder ich glaube, es ist schwerer, von einer großen antikapitalistischen Bewegung gerade zu reden oder von irgendwie der Vorstellung, dass wir in revolutionären Zeiten leben. Das tun wir einfach nicht. Und das mache ich, glaube ich, auch in meinem Beitrag ganz am Anfang relativ deutlich. Das wäre irgendwie Quatsch zu behaupten, dass die Revolution vor der Tür steht. Genau, das soll aber gleichzeitig eben nicht zu einer Form von Depression oder dergleichen führen, sondern eben genau, was du gesagt hast, die Suche nach denen, die es doch noch ernst meinen mit einer Veränderung der Gesellschaft. Und ich glaube, die gibt's halt schon noch. Man muss vielleicht ein bisschen genauer hingucken und eben auch die Perspektive weiten, sowohl in die Geschichte, also sowohl zurück als auch nach außen, also in andere Länder und nicht nur in der Bundesrepublik. Und da findet man dann schon ein paar. Und das ist ja auch die Idee gewesen, dieses Sammelbands, diese verschiedenen Bewegungen, verschiedene Organisierungsformen, verschiedene Erfahrungen, die Linke, die Antikapitalistinnen gemacht haben, zusammenzubringen und sich eben diesen Schatz von Erfahrungen anzueignen, sowohl aus der Vergangenheit als auch eben aus einer internationalen Perspektive.
Ja, wir wollen uns gleich noch über die Gruppen und Personen unterhalten, die du da in deinem Sammelband vereinst. Mhm. Aber was du gerade ja schon gesagt hast, und das greifst du auch eingangs in deinem Essay auf, ist, die Revolution scheint ziemlich weit weg und der Kapitalismus ziemlich ausweglos. Und du öffnest dein Buch mit einem sehr bekannten Zitat von Mark Fischer, was fast schon ein bisschen zu häufig bemüht wird, glaube ich. Aber es trifft halt eben den Kern. Ne? Und zwar lautet das, wir leben in einer Zeit, in der das Ende der Welt leichter vorstellbar ist als das Ende des Kapitalismus. Christopher, inwiefern soll dein Buch hier intervenieren?
Es soll, glaube ich, auf der einen Seite dahingehend intervenieren, eben nochmal deutlich zu machen, dass wir eben nicht in einer Zeit von Revolutionserwartungen leben. Und das heißt eben, nicht in irgendeiner Form von blinden Optimismus zu verfallen, also zu glauben, man stünde eben kurz davor, wie ich es häufig aus tatsächlich irgendwelchen linken Flugblättern oder Manifesten lese, die da sagen, ja, wir stehen hier genau richtig und jetzt nur noch ein bisschen weiter und dann haben wir es geschafft.
Aber noch einen Schritt, noch einen Schritt.
Ein Schritt noch, genau. Und dann aber wirklich, diesmal wirklich. Nee, das ist es leider nicht. Aber eben auf der anderen Seite doch zu sagen, wir müssen gemeinsam handeln und das wieder möglich machen, Perspektiven darauf zu geben, wo Leute versucht haben, sich gemeinsam zu organisieren, zu streiten, zu kämpfen, zu propagieren und gemeinsam was zu erfinden, auszuprobieren gegen all diese Dummheit, die gerade so vorherrscht. Da ist der Band ein Versuch, ja. Und das ist es tatsächlich. Es ist ein Versuch, es ist keine Antwort. Es ist gar keine Form von Endgültigkeit in diesem Buch drin, sondern es sind verschiedene Schlaglichter. Und ich glaube, das zeichnet aber auch die gegenwärtigen Bewegungen so ein bisschen aus. Das ist ganz viele Formen ja auch gibt, die ja was machen und die großartige Arbeit machen, aber die häufig auch so ein bisschen isoliert voneinander vor sich hin werkeln und dann das große Ganze manchmal auch so ein bisschen runterfällt.
Also dein Anspruch, das höre ich jetzt so ein bisschen raus, ist die Bewegung der Bewegungen in einem Buch zu schaffen.
Das wäre vermessen, das in diesem einen Buch zusammenfassen zu wollen. Aber ja, es ist Bewegungsgeschichte. Es ist der Versuch, dass Leute, die auch selbst aktiv sind, daran richtig an die Leute richte ich mich ja auch in erster Linie, die ein Interesse daran haben, das Bestehende zu verändern, dass die vielleicht Lösungsansätze, vielleicht Hinweise darin finden, wie es Leute zu anderen Zeiten oder an anderen Orten versuchen und vielleicht dafür ihre eigene Praxis was daraus finden können. Das wäre, wenn das Buch schaffen würde, wäre das ganz hervorragend.
Wie ist eigentlich die Idee für diesen Sammelband entstanden? Na, also was hat dich drauf gebracht? Ich frage das jetzt mal einfach so ein bisschen stichelnd, ne, weil ich weiß ja, du bist Soziologe und schreibst viel in Berlin, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch für Zeitungen unter anderem. War das einfach so, du wolltest einfach publizieren oder bist du selbst auch in die Bewegung eingefasst, so was man als den organischen Intellektuellen nennt? So, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wenn ich nur publizieren hätte wollen, hätte ich mir mit einem Buch über Klassenkampf und Gegenmacht, glaube ich, keinen Gefallen getan. Weil ich glaube, da hätte mir der herrschende Diskurs eher...
Ja, ein anderes Thema hättest du besser verkaufen können, das stimmt schon.
Genau. Also es wird nicht bei Bertelsmann in der Auslage liegen, da denke ich mal nicht aus. Nee, ich glaube, der Begriff des organischen Intellektuellen, den mag ich natürlich für mich jetzt nicht geltend machen, weil ich ihn zu groß finde. Aber ich fand es auf der einen Seite spannend, weil ich eben als Journalist ganz viel auch zu linker Bewegung, linker Geschichte schreibe und arbeite und selber auch in Berlin eingebunden bin. Also es ist nicht nur so, dass ich am Schreibtisch sitze, sondern auch selber aktiv bin und in beiden Sphären, also sowohl in der publizistischen als auch in der direkten Bewegungsgeschichte, ich mit vielen Leuten gesprochen habe und auch mit vielen Leuten aus verschiedenen Generationen. Also da waren Altautonome dabei, die in den 80ern in Berlin aktiv waren. Das sind Antirassistinnen, Feministinnen von heute dabei. Das sind Leute, die sich in postautonomen Zusammenhängen engagieren dabei. Und bei allen hatte ich irgendwie so das Gefühl, auf der einen Seite eben diese Ohnmacht, also dieses Gefühl, dieses Eingangszitats, dass der Kapitalismus irgendwie, das Ende des Kapitalismus sich nicht mehr vorstellbar ist. Und auf der anderen Seite aber eben dieses Bedürfnis, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, aber das häufig irgendwie nicht gemacht wird. Und dann sind diese einzelnen Szenen und Subszenen in Berlin ja auch, wo es ja wirklich einfach eine sehr große Szene gibt, die sich nochmal deutlich aufsplittert, die aber dann doch häufig isoliert voneinander bleiben. Genau, und das war das Interesse, diesen Leuten zum einen selbst eine Stimme zu geben. Also es ist ja nicht ein Buch über die Leute, sondern von den Leuten selber. Und aber auch eine Vernetzung hinzubekommen.
Ja, ich habe ja ziemlich viele Hörerinnen und Hörer aus Berlin und ich stelle mir dann immer genau das vor, dass die alle so in ihren einzelnen Subszenen der Berliner Linken, die ja wirklich sehr groß und aufgesplittert ist und sich ja hier und da auch viele Grabenkämpfe leisten kann, die sich Linke anderswo gar nicht so leisten können, ne? Und die würde ich auch gerne vernetzen, aber das geht dann aus Datenschutzgründen nicht. So. Aber vielleicht lesen Sie dein Buch und kommen so ins Gespräch, das wäre natürlich eine gute Sache.
Ja, und das würde ich auch behaupten, ein Problem der Berliner Linken oder der Berliner Szene. Man kann dabei sein, ohne selbst aktiv zu sein, weil es gibt 1000 Veranstaltungen, 1000 Demos, 1000 Cafés, in denen man sein kann und sich zugehörig fühlen kann, aber selbst aktiv sein, das tun dann doch immer nur die wenigsten oder die gleichen. Und sich nicht bequem machen, das wäre doch ein Anspruch.
Auf jeden Fall. Ja, in deinem Sammelband, da vereinst du viele Gruppen und viele Perspektiven auf linke Bewegung, linke Geschichte und linke Revolutionshoffnung. Man liest von den Gelbwesten in Frankreich, feministischen Kämpfen in Argentinien und der Antifa-Bewegung sowie den Postautonomen hier in der Bundesrepublik. Nach welchen Kriterien hast du denn diese Gruppen ausgewählt oder diese Stimmen, dass das vielleicht auch nicht beliebig am Ende ist?
Es ist auf jeden Fall ein Kaleidoskop. Also es ist nicht abgeschlossen, es ist auch, wie ich meinte, nicht endgültig, dass das die guten Bewegungen sind, die haben es alle ins Buch gebracht und alle anderen nicht. Das wäre Quatsch. Und es ist ein Ausschnitt, der ausgeweitet werden könnte, problemlos. Nach was ich ausgesucht habe, waren zwei Bedingungen sozusagen. Das eine, die Frage, sind die Leute, die schreiben, auch selbst aktiv? Also sind es eben nicht nur Leute, die den Diskurs bestimmen, die über Zeitungsartikel oder wissenschaftliche Artikel versuchen, in den Diskurs zu intervenieren, sondern sind die Leute auch wirklich selbst Aktivistinnen und Aktivisten? Und das, glaube ich, sieht man in dem Buch, wenn man reinguckt, dass das eben Leute sind, die in Gewerkschaften aktiv sind, die sich in diversesten Zusammenhängen international organisieren. Und der zweite Punkt war, Organisierungen oder Einzelpersonen zu finden, die eben dezidiert ein transformieren dann einen revolutionären Anspruch an sich, an ihre Politik haben. Also man wird jetzt nichts von den Jusos drin finden, auch wenn da sicherlich Leute dabei sind, die kluge Politik machen, aber die eben nicht diesen Anspruch haben. Und es war mir wichtig, diesen Leuten, also Leuten, die selbst organisiert sind und die eben diese revolutionäre Perspektive haben, eine Stimme zu geben, sie selbst reden zu lassen und dadurch vielleicht denen, wie gesagt, eine Stimme zu geben und sie höher und sichtbar zu machen, die im herrschenden Diskurs sonst nicht so vorkommen, die jetzt nicht bei Spiegel Online dauernd besprochen werden oder dergleichen. Mhm. Also ein Untertitel heißt ja Gegenmacht, also vielleicht auch die Form eines Gegendiskurses, wenn man so will. Mhm.
Ja, da bist du bei Dissens natürlich genau richtig. Aber ich hatte mich gefragt, ne, wenn du von revolutionärem Anspruch redest, das muss ja auch in der heutigen Zeit möglicherweise anders definiert werden, was rebellisch oder was revolutionär ist, als jetzt vielleicht noch 1917. Und dazu hast du ja auch einen Beitrag über die russische Revolution in deinem Buch. Und heretisch würde ich mal sagen, Bernie Sanders und Fridays for Future sind revolutionärer als jeder linke Militante, die du in deinem Buch porträtierst. Aber das sage ich jetzt wirklich heretisch, ne, in kritischer Solidarität. Aber greif den Punkt doch mal auf, ne? Wie siehst du das? Also was ist denn eigentlich rebellisch und revolutionär? Und da scheint mir doch irgendwie so eine Bewegung wie Fridays for Future einigen Linken etwas voraus zu haben, einigen linken Splitter- und Kleingruppen.
Also dass Fridays for Future oder die Bewegungen, die Sanders oder Corbyn angestoßen haben, sicherlich eine Form von Massenwirksamkeit und auch neuen Organisierungsformen geschaffen haben und auch es geschafft haben, neue Leute zu mobilisieren, die die klassische Linke nicht hinbekommen hat, da sind wir ganz zusammen. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist der, wer schafft es, vom herrschenden Diskurs, der Meinung der Herrschenden, nicht vereinnahmt zu werden durch Inhalte und durch Aktionsformen an sich. Und das ist bei Fridays for Future oder bei Sanders und Corbyn durchaus möglich. Also wenn Luisa Neubauer einen Platz im Aufsichtsrat angeboten wird, heißt das, es gibt eine Form oder die Möglichkeit, diese Bewegung oder diese Inhalte zu vereinnahmen. Das spricht nicht gegen die Bewegung, die sollen das machen, aber dem gilt dann nicht mein Interesse in diesem Sammelband. Mhm. Da, glaube ich, sind wir schon bei Formen der Organisierung und auch der Mittel, die eingesetzt werden in der Politik, die sich da unterscheiden. Und da würde ich tatsächlich vor allem zwei Punkte rausgreifen wollen, die da für mich entscheidend sind, die auch dann nochmal definieren, was ich als rebellisch oder revolutionär, eher revolutionär beschreiben würde.
Mhm, okay, schieß los.
Also revolutionäre Politik wäre für mich zum einen eine Form, die Eigentumsordnung angreift, also die sich nicht mit der kapitalistischen Produktionsweise zufrieden gibt, sondern sagt, okay, Privateigentum an Produktionsmitteln muss abgeschafft werden. Das ist notwendige Bedingung. Mhm. Das, glaube ich, tun Fridays for Future oder Sanders und Corbyn nicht. Und die zweite ist eine Sache der Form, also eine Politik, die das staatliche Gewaltmonopol angreift und die auch militant sein kann oder militant sein muss, wenn sie eben nicht vereinnahmt werden kann, weil militante Politik kann vom herrschenden Diskurs nicht vereinnahmt werden. Das sieht man nach den Riots von G20 in Hamburg. Da wird das herrschende System direkt konfrontiert und da gibt es sozusagen keine Vermittlung. Und dieser Bruch, das ist das, was für mich revolutionäre Politik ausmacht.
Ja, was mich aber ein bisschen gewundert hat zum Beispiel ist, um den Punkt aufzugreifen, ist, die Klimabewegung, die setzt sich ja nicht nur aus Fridays for Future zusammen, sondern es gibt ja auch eine linksradikale Klimabewegung, klar, wie jetzt zum Beispiel Ende Gelände. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ja die Frage der Klimagerechtigkeit auch mit die entscheidendste Frage unserer Zeit ist, ja. Und warum hast du denn zum Beispiel niemanden aus dieser Bewegung in deinem Buch sprechen lassen? Weil das Konzept dort des massenhaften zivilen Ungehorsams, das scheint mir etwas Interessantes zu sein, was in unserer jetzigen Zeit, wo die Linke ja auch so marginalisiert ist, ne? Mhm. Und wo es eben schwierig ist, auch Militanz zu vermitteln, ja. Da scheint mir doch so ein Konzept auch recht anschlussfähig zu sein, um auch Leute zu gewinnen, ne, für die radikale Klimabewegung. Weil es muss ja unser Anspruch, unser Ziel sein, möglichst Mainstream zu werden oder in die Breite zu kommen, ne? So, sonst wird es nichts mit dem Kommunismus so. Also schauen wir einfach mal kurz auf die Klimabewegung. Warum hast du zum Beispiel Ende Gelände keinen Raum gewidmet?
Klar, wir müssen mehr werden, wenn wir den Kommunismus wollen. Wir müssen die meisten werden, wenn wir den Kommunismus wollen. Mhm. Aber was man halt, die Frage muss man stellen, was man dafür aufgeben mag, wenn man mehr werden will. Wie sehr will man anschlussfähig werden? Und das würde ich tatsächlich in großen Teilen der Klimabewegung das Problem sehen, dass da die Anschlussfähigkeit an den herrschenden Diskurs zu groß ist. Bei Ende Gelände, da stimme ich dazu, sehe ich das nicht. Das sind extrem kluge, extrem fitte Leute, die gute Politik machen und die es auch wirklich schaffen, linksradikale Politik und die Klimabewegung ja zusammenzubringen und da Gräben zuzuschütten, die da waren. Gar keine Frage. Es hat tatsächlich keinen dezidierten Grund. Es gab Kontakte. Es hat sich dann, also mit Leuten von Ende Gelände, also es war jetzt kein von vornherein ausschließen oder dergleichen, es hat sich zerschlagen. Manche haben sich gemeldet, manche haben sich nicht gemeldet und es vielleicht für einen zweiten Band dann.
Ich wollte ja auch gar nicht unterstellen, dass du die bewusst rausgehalten hast. So, ich wollte es eher aufziehen am Thema massenhafter ziviler Ungehorsam, weil ich kriege jetzt, glaube ich, den Ort, wo ich es bei dir im Buch gelesen habe, nicht mehr ganz zusammen. Aber du machst einen dezidierten Unterschied, ne, zwischen den Konzepten von Militanz und massenhaften zivilen Ungehorsams. So, also, und klar, beim zivilen Ungehorsam muss auch nochmal unterschieden werden in die bürgerliche Idee von zivilen Ungehorsam, ne? Also so aus der John Rawls-Ecke, so von wegen, okay, man muss sich dann in jedem Fall auch festnehmen lassen, so und bla bla bla, ne? Und das, da praktiziert Ende Gelände ja eine andere, eine radikalere Form von zivilen Ungehorsam, ne? Mhm. So, aber da hätte mich einfach das Verhältnis interessiert und wie du zu dem Konzept stehst, weil es ja eben so essentielle Fragen berührt, ne, wie. Welche Strategie hat eine Linke, die, und machen wir uns nichts vor, Ende Gelände ist auch marginalisiert im Diskurs, ne? Aber sie sind im Gespräch zum Beispiel mit Fridays for Future und stellt sich die Frage, inwiefern können wir als Linke die Klimabewegung tatsächlich auch radikalisieren, ne? Und eben auf die Themen einstellen, die von denen wir glauben, dass sie essentiell sind, wie du schon erwähnt hast, Eigentumsordnung, dass sie hinterfragt werden muss, ne? Da scheint mir doch dieses Konzept von massenhaften zivilen Ungehorsam, wie es Ende Gelände praktiziert, sehr interessant zu sein. Ist denn sowas wie massenhafter ziviler Ungehorsam, fällt das überhaupt für dich unter Militanz oder geht es dir da um was anderes? Ne?
Also Militanz kann unter gegenwärtigen Bedingungen nur symbolisches Handeln sein. Wir schaffen es nicht, mehr zu werden oder sind gerade nicht mehr, deswegen müssen wir uns in dieser Symbolik sozusagen erstmal begnügen. Aber ich glaube, militantes Handeln zeigt eine gewisse Form von Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit des Handelns. Also dass man sich eben nicht vereinnahmen lässt und dass man auch ja die Konsequenzen seines Handelns trägt und auch mit der Gesamtscheiße, die hier so passiert, einfach nicht einverstanden ist und sagt, ich setze hier einen bewussten Bruch und stelle mich auch mit meinem Körper dagegen. Und da sind Blockaden mit drin, das sind Straßenschlachten klingt nach so einem großen Begriff, aber da sind Riots mit drin, aber die Gefahr besteht natürlich auch und das finde ich bei der ganzen Militanzdebatte extrem wichtig und gerade auch extrem wichtig vor einer radikalen Linken, die sich durchaus schon Militanz auf die Fahnen schreibt, aber dabei häufig in Eventpolitik stehen bleibt. Also die sagt, okay, wir mobilisieren jetzt zu G20 und dann knallt's da richtig und dann haben wir irgendwie einen Punkt geschaffen, wo alle drüber diskutieren und dann ist gut. Ja, das kann man machen und das mag für viele Leute auch zur Politisierung beitragen. Aber ich finde Militanz in einem Alltag viel entscheidender. Also wer auf einer Demo den Macker spielt und da irgendwie Steine wirft und sich schwarz vermummt, aber dann am Montag wieder brav zur Arbeit geht und vor dem Chef kuscht, das ist ordentlich peinlich. Also Militanz bitte im Alltag. Also da geht es um gemeinsames, organisiertes Klauen für Leute, die es notwendig haben. Da geht es um Gesundheitsversorgung organisieren für Leute, die es notwendig haben. Da geht es um Häuser besetzen für Leute, die es notwendig haben. Da geht es um Regeln nicht akzeptieren, die kacke sind. Da geht es darum, bei Racial Profiling einzuschreiten und dergleichen mehr. Also das ist für mich auch militantes Handeln, das essentiell notwendig wird und das sozusagen zu verstetigen gilt, weil sonst, glaube ich, bleibt es wirklich nur Phrase. Und es ist für mich daher essentiell wichtig, weil in diesen Handlungen eben keine Vermittlung möglich ist. Also da, wenn ich Häuser besetze, bin ich zum einen militant, weil ich da vielleicht irgendwie einen Dietrich brauche, um da einzusteigen und mich verbarrikadieren muss. Und ich greife die Eigentumsordnung an. Und da kann kein Staat, kann keine Polizei, kann keine NGO, kann keine Linkspartei sagen, wir solidarisieren uns irgendwie. Sondern damit ist der Bruch sozusagen geschaffen. Und um diesen Bruch geht's mir. Um diesen Bruch finde ich spannend. Oder alles, was jenseits des Bruchs passiert.
Aber gleichzeitig scheint mir doch auch, dass sich bestimmte Formen von Militanz besser vermitteln lassen, in dem Sinne, dass man Leute für die Sache gewinnt, wie zum Beispiel, du hast das in deinem Buch Zwangsräumungen verhindern, eine sehr erfolgreiche Kampagne aus Berlin, wo ja die Eigentumsordnung radikal angegriffen wird, ne? Und dann kommen auch die Bullen und, sorry, Polizisten, die kommen dann auch und wollen die Leute da von der Straße tragen, um irgendwie, dass da der Räumungstitel zugestellt wird und so weiter, bla. Ne? Aber das ist tatsächlich ja in Teilen, mal abgesehen von irgendwelchen bürgerlichen, konservativen Meckerern und Eigentumswahrern, ist das ja vielen Leuten vermittelbar, ne? Und gewinnt Leute für die Sache. Und dann scheinen mir da wieder militante Formen zu sein. Du hast sie schon ein bisschen erwähnt, ne? So dieses Mackerhafte, ne? Auf irgendwelchen Demos und einfach nur männliche, junge, erwachsene Gewalt, so, ne? Und die ist dann nicht wirklich vermittelbar. So, machst du da eine Unterscheidung oder ist das alles gleich gut irgendwie?
Natürlich mache ich die Unterscheidung. Natürlich ist die Frage, wie ist Militanz eingebettet? In welche Bewegung ist sie drin? Nicht jeder Aufstand ist gut. Nicht nur, weil es irgendwo schön knallt und Rauchsäulen stehen, das heißt erstmal noch gar nichts. Weil du Zwangsräumung verhindern angesprochen hast. Ein super Beispiel. Da gab es diese Gruppe, die jahrelang im Kiez Basisorganisierung gemacht hat, die das Thema in den Stadtteil gebracht hat, die Leute vernetzt haben, die sich selbst organisiert haben, die in den Austausch getreten sind als Kiez, und gleichzeitig gab es die radikalen Linken, die das Thema auch aufgegriffen haben und während diese Zwangsräumung, die erfolgreich verhindert wurde, die Nachbarn sozusagen dieses Haus verteidigt haben, gab es im ganzen Kiez clandestine Kleingruppen, die irgendwo Sachen in Brand gesteckt haben oder Barrikaden gebaut haben. Super, das ist Militanz, die wir brauchen, die eine Basisorganisierung hat, die mit den Leuten zusammenarbeitet und die ja vermittelbar ist, weil sie für was steht, weil sie für einen Inhalt ist. Also es geht mir nicht nur um die Form. Ich glaube, natürlich können wir nicht Konzepte von 1917 oder 1936 oder auch nicht aus den 1980ern, wie es ja auch noch ein paar wollen, einfach eins zu eins auf heute übertragen. Also das, wenn das gesagt wird, ja, in den 80ern war alles so gut und da gab es die besetzten Häuser und wir müssen das jetzt wieder machen. So, ja, war bestimmt. Ich war nicht dabei, aber war bestimmt super. Aber muss dann schon konkret darauf gucken, wie sind gesellschaftliche Verhältnisse? Wie sind Klassenkämpfe gerade organisiert? Wie sind die Machtverhältnisse? Und da dann auch sozusagen einen realistischen Blick drauf haben. Weil ich glaube, eben, wie ich ja eingangs meinte, wenn wir nur in dieser Revolutionserwartung leben oder auch in der Vergangenheit leben, dann haben wir nichts davon. Aber die Idee ist ja genau das aufzuheben, zu bewahren, was bewahrenswert gilt. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Punkte, die sich sozusagen auch über die Zeit hinweg als sinnvoll erwiesen haben.
Ja, was ich auch spannend fand, der Punkt, also zum einen, nicht jeder Aufstand ist gut. Ich meine, also schauen wir uns irgendwie die Corona-Rebellen an, so zum Beispiel. Das ist nicht wirklich ein Riot, ne? Aber in gewisser Weise schreibt sich ja auch die Rechte irgendwie gerade das Rebellische auf die Fahnen, so. Ne? Und der zweite Punkt, den ich spannend fand, den du gemacht hast, ne, es bleibt ja oft nicht viel von so einer Insurrektion, so einem Aufstand, so einem Riot, wenn der Rauch erstmal verzogen ist, ne? So, und die Frage stellst du auch im Buch, ne? Also, wie schaffen das irgendwie radikale Linke, über so symbolische Interventionen irgendwie Gesellschaft zu verändern, so? Und da stellt sich für mich dann schon auch die Frage, von was für einer Organisierung sprechen wir? Und ich kann es verstehen, dass du als Bewegungslinker und Postautonomer irgendwie skeptisch gegenüber Parteien bist zum Beispiel, ne? Und anderen linken Organisationen wie Gewerkschaften. Die Frage ist, ob es da nicht auch irgendwie Verbindungen braucht und einen Dialog.
Auf jeden Fall. Also es wäre hanebüchen zu behaupten, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen als militanter radikaler Linker und man darf mit niemandem reden, das ist ja Blödsinn. Man will ja mehr werden. Aber da würde ich schon sagen, und das sind, glaube ich, gerade auch die historischen Beiträge in dem Buch, die es halt immer wieder zeigen, dass Bewegungen, die zu Parteien gerinnen, die sich auf den Parlamentarismus stützen, noch nie ernsthafte gesellschaftsverändernde Momente herbeigeführt haben. Das sieht man ja wunderbar bei Syriza und Podemos in der jüngeren Geschichte. Das zum einen und zum anderen aber auch, und das finde ich fast noch schlimmer, dass diese Bewegung, als sie sozusagen in dieser Parteiform aufgegangen sind, so unfassbar unmächtig und langweilig wurden. Also dass genau dieser Moment des Neuen, dass neue Beziehungsformen aufgetreten sind, dass sich die Leute irgendwie neu begegnet sind, einfach so unfassbar langweilig geworden sind. Und das ist schon was, was man, glaube ich, in der Geschichte immer wieder sieht. Und das ist noch kein Argument, das weiß ich. Nur weil immer etwas war, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Aber es ist ja schon eine Tendenz erkennbar. Und auf der anderen Seite, eben wenn man sich die Organisierungsform auch der Gelbwesten oder hab einen Beitrag von selbstorganisierten Leuten aus Griechenland da, da sieht man, da entstehen diese neuen Formen. Da entsteht sozusagen Revolte auch im Alltag. Da sieht man, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Backgrounds zusammenkommen und sich sozusagen auf der Straße wiederfinden und daraus Neues entstehen kann und daraus ja auch Begegnungen und Beziehungen entstehen, aus denen unvorhersehbare Momente entstehen können. Und das finde ich irgendwie bemerkenswert, dass sich sowas ja auch durch die Geschichte durchzieht. Das ist ja nicht nur einmal passiert. Und sich ja auch in den Revolutionen, die passiert sind, also wenn wir nach 1917 auch gucken, auch nach 1936 oder auch, das heißt auch die kubanische Revolution, dass, wenn die Revolutionen erfolgreich waren, das ja kein, die bürgerliche Geschichtsschreibung uns immer vermitteln mag, dass dann Chaos ausbricht und irgendwie Anarchie und dergleichen. Nee, da ist Freude, da ist Solidarität da, da ist überhaupt kein Chaos da. Die Leute freuen sich einfach und kommen zusammen. Und das finde ich so unfassbar spannend. Und wenn man merkt, wie du es ja auch richtig gesagt hast, dass der Aufstand, wenn man so will, von rechts kommt oder von den Corona-Rebellen oder von Attila Hillmann oder von welchen Pappnasen auch immer, dann auch zu sagen, natürlich, dann stellen wir uns aber auch dagegen, weil nur die Form allein macht es halt nicht.
Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Von irgendwas muss ich ja meinen Vermieter bezahlen und meinen Champagner kaufen, noch ist ja Kapitalismus, ne? Ja, Dissens hat bereits mehr als 450 UnterstützerInnen, die diesem Podcast monatlich etwas Kohle geben, damit wir gute Ideen für alle senden können. Wir brauchen dieses Jahr aber mindestens 500 Leute, das ist auch gar nicht mehr viel. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann nimm dir kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche gibt's das Buch zu gewinnen, das Christopher Wimmer herausgegeben hat. Wir haben es schon tausendfach erwähnt, ne? Where Have All the Rebels Gone heißt es. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt's natürlich in den Shownotes. Also schaut da mal rein. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Autor und Aktivist Christopher Wimmer. Quatschen ist ja das eine, das hast du schon erwähnt im Podcast, ne? Aber selbst Politik auch machen ist das andere. Und du, den Eindruck hast du erweckt und das musst du uns jetzt ein bisschen erzählen. Christopher, wo bist du eigentlich politisch aktiv?
Also ich würde mich in den großen Bereich der Antifa zuschreiben, die ja jetzt mittlerweile von Trump bis AfD alle verbieten wollen. Und da gibt's, wie ich finde, zwei Organisationen, in denen ich auch Mitglied bin, die ich auch allen Antifaschistinnen und Antifaschisten ans Herz legen mag. Das ist zum einen die Rote Hilfe, die sich darum kümmert, von in Repression betroffene Leute mit Geld und Anwalt und dergleichen zu unterstützen. Und zum anderen im VVN-BDA, ja auch einer Organisation, die antifaschistisches Gedenken und antifaschistische Praxis, also auch Demos, Blockaden und dergleichen zusammenbringt, der mittlerweile auch die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Also von daher sind das beides Organisationen, die ich wirklich allen wärmstens ans Herz legen kann. Und darüber hinaus mache ich in Berlin noch so, wie man das so schön sagt, postautonome Politik, Zusammenhängen aktiv, die auch durchaus militante Politik machen, aber nicht militant eben im Sinne der autonom, wie das vielleicht in den 80er Jahren noch der Fall war, sondern die genau das versucht, was wir diskutiert haben, Militanz und antikapitalistische, antirassistische, feministische Politik, ja, in einen Zusammenhang zu bringen und in einen größeren Zusammenhang zu bringen und eben aus seiner eigenen Bubble auch rauszuwirken und mit anderen linken Gruppen versuchen, zusammenzuarbeiten und diese im besten Fall, wenn man so will, zu radikalisieren oder dort antikapitalistische Inhalte reinzubringen.
Nur nicht mit Kevin Kühnert, das haben wir schon gehört.
Kevin Kühnert, glaube ich, schafft es irgendwie, Debatten gut zu beeinflussen, aber ich befürchte, und ich wünsche es ihm nicht, aber ich befürchte, dass aus jungen Sozialdemokraten, jungen oder aus Jusos irgendwann alte Sozialdemokraten werden.
Und meinst du das bei ihm auch so? Ja. Ich glaube, er wurde das vor kurzem mal im Interview gefragt, ob das bei ihm auch so endet wie bei Sigmar Gabriel. Er hat das verneint, aber gut. Das hat Sigmar Gabriel bestimmt auch getan, als er das mal gefragt wurde.
Das, glaube ich, haben alle getan. Ich glaube, wir können da auch, Lukas, gerne eine Wette abschließen. Aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Es gibt bei den Jusos oder auch in diversesten Parteijugenden oder auch in Gewerkschaftsjugenden so viele unfassbar kluge Leute, die da auch gute Politik machen. Das will ich gar nicht verneinen. Aber man stellt sich halt, wenn man in diese Organisation beitritt, betritt man das Spielfeld der herrschenden Politik und ist in dem Rahmen drin, und den wird man in diesem Rahmen auch nicht zerstören. Man wird vielleicht Veränderungen hinbekommen, keine Frage, und das ist total wichtig, weil wenn der Mindestlohn bei 8,50 Euro oder 9,50 Euro oder 10 Euro oder 11,50 Euro ist, macht das einen Riesenunterschied für Menschen, wer sozusagen sich so gegen diese in Anführungszeichen Realpolitik als radikale Linker stellt und sagt, das ist mir alles scheißegal, das ist zynisch, gar keine Frage. Deswegen sollen die das machen. Deswegen ist mir eine linke SPD lieber als eine rechte SPD. Aber wer glaubt, durch die SPD die Gesellschaft grundlegend verändern zu können, der wird am Ende enttäuscht werden.
Nee, da bin ich sofort dabei. Die Gesellschaft oder die grundlegende Transformation, die muss von unten kommen. Aber Parteien und Gewerkschaften, also verfasste Organisationen, können da natürlich auch eine Rolle spielen, und nicht umsonst gibt es ja die Ideen auch von radikalem Reformismus und so, ne? Und du hast es schon gesagt, ne, wenn man nicht eine Verelendungstheorie anhängt, so, dann sind auch die kleinen Gewinne sind etwas, die möglicherweise auf ein größeres Ziel einzahlen, so, und die man nicht unterschätzen sollte, so, ne? Und wo man nicht in so einer radikalen oder maximalistischen Pose verharren sollte. Das alles gesagt, ist es natürlich klar, dass ihr einen anderen und einen grundlegend anderen Politikansatz habt, so, ne? Und du. Und das ist auch gut und wichtig.
Genau, und ich glaube, das ist der Punkt, sich in seiner Politik als radikale Linke nicht von vornherein auf den herrschenden Diskurs einzulassen und zu sagen, ich versuche mit meiner Politik als autonome Gruppe X, als Antifa-Gruppe Y auf die örtliche Gewerkschaft einzuwirken, auf die örtliche Linkspartei einzuwirken und zu sagen, ja, wenn sich die in diesem Fall besser positioniert, haben wir es erreicht. Das sind durchaus Erfolge, das mag ich nicht kleinreden, aber es sollte doch vielmehr der Anspruch sein, auch gerade in Anbetracht dessen, dass wir als radikale Linke so marginalisiert sind, eigene Punkte zu setzen, weil durch diese eigenen Punkte sowohl inhaltlicher Form als auch eben in den Mitteln, die wir einsetzen, dadurch können wir auch Gehör finden und werden sichtbar, weil sonst sind wir nur der verlängerte Arm der Linkspartei. Und den braucht keiner. Wenn wir es aber schaffen, auch wenn wir wenige noch sind, und hoffentlich ändert sich das bald, aber wenn wir es schaffen, eigene zentrale Punkte zu setzen, die uns von dem Einheitsbrei unterscheiden, dann werden wir auch sichtbar und hörbar und können dadurch, glaube ich, auch mehr werden. Dadurch müssen wir natürlich gute Inhalte haben, die dann auch irgendwie vermittelt werden können, gar keine Frage. Aber nicht von vornherein sozusagen dieser Bezug auf, dass wir versuchen, die zu radikalisieren, sondern nein, wir müssen doch erstmal gucken, was ist denn das, was uns unterscheidet? Was ist denn unser Punkt, den wir wirklich setzen können?
Ja, ich meine, das sieht man ja. In Berlin ist das ja ein gutes Beispiel. Da gibt es einfach so eine krass starke linke Zivilgesellschaft, nenne ich es jetzt erstmal, aber auch soziale Bewegungen, ne? Dass die Parteien gar nicht umhinkommen oder den Parteien der Möglichkeitsraum eröffnet wird, dann auch progressive Politik zu machen, so, ne?
Klar.
Und wo es das nicht gibt, scheitern auch linke Parteien, so, ne? So, und das heißt nicht, dass die nicht trotzdem Scheiße machen können, so, aber ich glaube, da ist schon so eine gegenseitige Befruchtung da, so. Das glaube ich jetzt aber auch nicht, dass du das irgendwie verneinen würdest, ne? Ich meine, nicht umsonst sind in der Linkspartei, definieren sich Teile als Bewegungspartei und versuchen eben die Impulse, die von sozialen Bewegungen zu kommen, aufzunehmen und irgendwie mit voranzutreiben, ne?
Zweifellos. Also ich bin in einem kleinen oberbayerischen Dorf aufgewachsen, im Landkreis, der 70% CSU-Wählerinnen hat.
Sehr gut, das wollte ich dir doch fragen, wo du herkommst eigentlich, weil ich dachte mir schon, dass du kein Original-Berliner bist.
Nee, das mag man dann doch ein bisschen hören. Nee, und natürlich ist es ein Unterschied zwischen dem Landkreis Altötting und Berlin vom politischen Klima. Das ist ja aber auch eine Binse. Und natürlich ist sowas wie der Mietendeckel eine progressive Politik, auch keine Frage. Aber ich muss dann doch schmunzeln, wenn sich dann doch wieder auch radikale Linke beschweren, dass auch unter Rot-Rot-Grün Zwangsräumungen vonstatten gehen und dass auch dort Hausprojekte bedroht sind. So, ja, genau, das ist der Punkt. Sie machen halt Parteipolitik. Sie sind halt der Staat. Das ist das, was der Staat tut. For God's sake. So, das werden die auch nicht abschaffen. Das werden die nicht in diesem Staat abschaffen. Das tut mir leid. Und wenn man sich da dann so ein bisschen blauäugig und naiv halt auf die gute rot-rot-grüne Regierung verlässt, die dann am Ende doch alles regeln soll, dann wird es halt ein bisschen dünn.
Nee, das ist auch zu bequem. Den Anspruch, den habe ich als Podcaster hier zu sitzen und bequem über die Welt mit klugen Leuten wie dir zu reden. Aber mein Anspruch an meine Hörerschaft ist schon, dass sie da rausgehen und coole Sachen machen und Dinge bewegen und nicht einfach nur alle 4 Jahre zur Wahl gehen und ein Kreuzchen setzen. Das dürfen sie natürlich auch tun und sollen sie auch tun, aber das wird lange nicht ausreichen, so, ne? Das ist klar.
Zweifellos.
Was ich dich noch fragen wollte, ist, in deinem Buch, da sind immer wieder historische Gemälde über Widerstand und Revolution, die du so vor den einzelnen Abschnitten des Buchs zeigst. Da will ich jetzt auch gar nichts vorwegnehmen, weil die Leute sollen natürlich sich diesen hervorragenden Sammelband auch besorgen. Und dann werden sie schon sehen, worüber ich da jetzt spreche. Aber das hat mich auf die Idee gebracht, dich zu fragen zu popkulturellen Beiträgen zur Revolution. Also, und du darfst da dann ganz kurz drauf antworten. Nämlich, was ist dein Lieblingsrevolutionsfilm? Also in dem das Thema irgendwie aufgegriffen wird, ne? Was ist dein Lieblingsrevolutionssong? Mhm. Ja? Und natürlich geht eine Revolution auch durch den Magen, ne? Und deswegen dein Lieblingsrevolutionsessen, wenn du denn mal wieder auf der Straße bist. Was ziehst du dir da rein, so damit du gestärkt auf der Straße bist?
Ja, da hat man ja im besten Fall alle Hände voll zu tun und kann dabei nichts essen. Deswegen irgendwie wahrscheinlich eher Snacks, die dann sozusagen, die man schön in der Brusttasche oder in der Hosentasche verstauen kann. ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken über mein Lieblingsrevolutionsessen gemacht.
Vielleicht einfach dann den Döner danach.
So. Den Döner danach? Ich hätte gerade von einem Burger, der ist von meinem inneren Auge erschienen. Ich glaube, wenn man dann danach einfach zusammenkommt und den Tag Revue passieren lässt, mit einem Bier, das glaube ich, ist durchaus das durchaus passend.
Mit Beyond Meat Patty oder mit einem Bio-Hackfleisch?
Ich kenne jetzt deine Hörerschaft nicht so gut. Weiß nicht, ob ich mich jetzt sozusagen bei vielen unbeliebt mache, aber das kann schon auch Hackfleisch sein, ja.
Gut, aber dann hätten wir das ja, das Essen nach oder vor dem Aufstand. Jetzt musst du mir noch einen Song und einen Film, den du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, jeweils.
Ich glaube, bei Film ist es, das fällt mir relativ leicht, von Ken Loach, Land and Freedom, der an das Buch Mein Katalonien von George Orwell angelehnt ist und halt Episoden aus dem Spanischen Bürgerkrieg beschreibt.
Fuck, den habe ich noch nie gesehen. Ist mir jetzt peinlich, voll die Bildungslücke. Jetzt kann ich gar nicht mit dir drüber reden.
Ich glaube, es ist keine riesige Bildungslücke und er ist schon auch durchaus cheesy, kann man behaupten. Also es sind schon auch sehr, sehr eindeutige Bilder dabei, aber wenn man in der richtigen Stimmung ist, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und bei Lied kann ich mich, glaube ich, schon, da muss ich mich jetzt outen, als irgendwie doch viel zu, wie soll ich sagen, klassischer und altertümlicher Mensch, der irgendwie doch in der Arbeiterinnenbewegung zu Hause ist. Ich finde die Internationale ein ganz hervorragendes Lied.
Oh, das ist echt, Christopher, das ist echt oldschool. Also jetzt muss ich doch an dieser Stelle den Leuten empfehlen, hört euch das neue Run the Jewels Album an. Der US-amerikanische Rapper. Ich muss das hier noch ein bisschen aufpeppen, sorry.
Das ist voll Bro. In Ordnung.
Also die Internationale dürft ihr auch hören, aber ja, Run the Jewels. Es ist ein bisschen aktueller.
Ich glaube auch. Und das ist, glaube ich, auch voll in Ordnung, wenn man jetzt nicht den Podcast ausmacht, aber sich denkt, was hat der Junge gerade erzählt. Aber nun gut.
Christopher, was ist denn eigentlich dein persönlicher Lieblingsbeitrag aus deinem Buch, das du herausgegeben hast, Where Have All the Rebels Gone? Und wen der Leute oder Gruppen, vielleicht ist das dann ja dieser Lieblingsbeitrag, würdest du gern mal im Dissens-Podcast hören und warum?
Es sind natürlich alles Lieblingsbeiträge. Aber ich glaube, ich habe bei zweien am meisten gelernt. Das ist zum einen der Beitrag von Roman Daniluk über die Bewegung 2. Juni und ihren bewaffneten Kampf in der Bundesrepublik, also die neben der RAF eigentlich die große bewaffnete Gruppe in der Bundesrepublik war. Und Roman erzählt da sehr anschaulich und sehr kenntnisreich von dieser Bewegung und von ihren Inhalten und Aktionsformen, die unter anderem bei Banküberfällen, die sie gemacht haben, Schokoküsse verteilt haben, um halt die Leute nicht zu verschrecken. Also das ist dann wohl Militanz, die wirklich anschlussfähig ist. Das hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Und der zweite Beitrag ist von Daniel Kuller, Arbeitsplätze selber schaffen, der sich mit Besetzungen in Argentinien auseinandersetzt, wo seit den 90er Jahren Betriebe von der Belegschaft, die stillgelegt werden sollen, von der Belegschaft selbst besetzt werden und weitergeführt werden und sozusagen da sowas wie Arbeiterautonomie und ja, kollektive Selbstverwaltung wirklich auch gelebt wird und beschreibt da die Schwierigkeiten und aber auch Erfolge, die diese Betriebe in Argentinien gemacht haben, weil hier konkret Politik gemacht wird, auch gegen dezidiert Widerstände gegen dezidiert staatliche Widerstände und eben auch im Produktionsbereich. Also das war für mich die beiden Beiträge, wo ich auf jeden Fall am meisten gelernt habe und die sicherlich auch in deinem Podcast kluge Sachen sagen könnten.
Wollte gerade fragen, ne, wen du jetzt da, aber dann empfiehlst du beide für den Podcast. Einmal.
Ich empfehle natürlich quasi alle Beiträge für deinen Podcast. Wir können einfach auch in deinem Podcast das ganze Buch vorlesen.
Ja, das ist gut. Mit der Stimme von Kevin Kühnert oder so.
Das ist eine ganz hervorragende Vorstellung.
Ja, ich versuche ja, Kevin auch für den Podcast zu gewinnen. Ich finde es eine spannende Figur, aber das hat bisher leider noch nicht geklappt. Also Kevin, wenn du das jetzt hier hörst, ich gehe davon aus, du bist ein treuer Dissens-Hörer. Kevin, wenn du das hörst, melde dich bei mir. Du musst in diesen Podcast und dann musst du das, was Christopher Wimmer sagt, musst du widerlegen und musst sagen, hey, die Jusos sind super radikal und wir schaffen den Kommunismus mit den Jusos.
Es ist ganz, ganz schön, dass du gleich selber lachen musst.
Apropos Bewegung 2. Juni, weil du das gesagt hast. Mhm. Du hast ja ein großes, es ist nicht nur die Bewegung 2. Juni, die in dem Geschichtsabschnitt deines Buches drin steckt. Und es ist ja auch ein Allgemeinplatz zu sagen, ja, man muss sich die Geschichte anschauen, um aus der Geschichte zu lernen, aus Fehlern der Geschichte, was man aufgreifen kann, welche Traditionen, welche guten Sachen und was eben blöd gelaufen ist. Ja, in dem Geschichtskapitel ist 1917 ein Beitrag, was ich auch spannend fand, weil ja so für die Leute, die nicht so tief im Thema drinstecken. 1917, da waren halt diese Bolschewiki und das ist dann irgendwie später irgendwie schiefgelaufen so. Aber da lernt man ziemlich viel über so sozialrevolutionäre Bewegungen im Antagonismus zu den Bolschewiki. Mhm. So, das fand ich sehr spannend. Dann der Spanische Bürgerkrieg, das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt. Und eben dann die heißen 70er in Europa und auch der BRD-Bewegung 2. Juni. Weil du die jetzt angesprochen hast, da hätte mich einfach interessiert. Bewaffnete Bewegungen, das scheint mir doch eher immer auf eine Tragödie hinauszulaufen und auf eine Niederlage, aber vor allem auch eben auf nichts Gutes.
Naja, ich glaube, keine Revolution ist dadurch entstanden, dass die Herrschenden gesagt haben, wir haben eure Argumente verstanden, wir gehen jetzt mal freiwillig weg und macht ihr mal weiter. Da war immer Gewalt dabei. Und das sollten sich auch mal alle bürgerlichen Gewaltkritiker vornehmen, dass auch die französische Revolution nicht durch Kirschenessen entstanden ist. Das soll jetzt gar kein Gewalt- oder Militanzfetisch meinerseits irgendwie sein, sondern es ist einfach historische Realität, dass neue Gesellschaftsformationen durch Kämpfe im Wortsinne entstehen. Es ist Gewalt gegen Gewalt. Es ist eine Aktion, die nicht freundlich ablaufen wird, wenn wir von Revolution reden. Da werden wir nicht von dem besseren Argument reden, sondern da werden wir davon reden, wer die Macht hat. Das ist nun mal leider so. Und ich glaube, da muss man sich eben auch mit auseinandersetzen. Und die Frage heute nach bewaffnetem Kampf, gerade in der Bundesrepublik zu stellen, ist natürlich eine absurde. Es ist keine linke Bewegung sichtbar, die auch nur irgendwie eine Mehrheit haben könnte und die aufgrund ihrer Marginalisierung, wenn sie bewaffnet wäre, auch eindeutig ja nur nahezu terroristisch bleiben würde, weil es sozusagen auch überhaupt gar keinen Ansatz dafür gibt, dass das irgendwie legitim oder vermittelbar wäre. Das, glaube ich, ist selbstverständlich. Aber weil du 1917 angesprochen hast, ich glaube, die Tragödie lag nicht daran, dass das eine bewaffnete Revolution war, weil wie sonst hätte der Zar gestürzt werden sollen. Die Tragödie lag daran, dass es Kräfteverhältnisse innerhalb der revolutionären Bewegung gab, die zu Ungunsten der libertären und liberalen Sozialistinnen und Sozialisten und Kommunistinnen und Kommunisten ausgefallen sind und anstelle dessen die Kader der Bolschewiki die Macht übernommen haben. Und das muss man analysieren und sich da die Frage stellen, was da schiefgelaufen ist.
Ich meine, historisch mag das so sein, aber unsere heutigen Demokratien sind natürlich auch ganz anders als jetzt die Situation, die französische Revolutionäre zu Zeiten des Ancien Regime irgendwie vorgefunden haben oder russische Revolutionäre zur Zeit des Zarismus. Ne? Das zum einen und dann scheint mir es doch historisch relativ deutlich, dass der bewaffnete Kampf jetzt zum Beispiel vom 2. Juni und von der RAF eben seine ja, soziale Basis irgendwie verloren hat oder so, ne? Und so avantgardistisch, nihilistisch fast operiert hat so und dass daraus jetzt nicht unbedingt das entsteht, was uns vorschwebt oder vielen, ne? Eine befreite Gesellschaft so. Und ich habe auch irgendwie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, an das bessere Argument zu glauben, so, ne? Und
ich würde dir insofern widersprechen, als dass ich deine Analyse für die RAF teilen würde, also dass da es zu einer wahnsinnigen Avantgarde, zu einer wahnsinnigen Verselbstständigung auch der Gewalt innerhalb der Organisation kam und auch zu einer Militarisierung um ihrer selbst willen. Und da die Basis innerhalb der Bewegung der 60er, 70er Jahre ja einfach auch verloren wurde, beim 2. Juni würde ich da ein bisschen differenzierter rangehen und das macht Roman in seinem Beitrag in dem Buch, der übrigens auch ein eigenes, dickes, großes Buch über die Bewegung 2. Juni geschrieben hat, das Der Blues der Städte heißt und das ich hier auch uneingeschränkt empfehlen kann, wo er nochmal deutlich macht, dass das beim 2. Juni ein bisschen anders war, dass sich die Leute aus der Bewegung auch selber aus proletarischen und subproletarischen Milieus rekurriert haben und die immer so gut es halt ging, die Beziehung des bewaffneten Kampfs mit der Bewegung, mit dem linken Milieu, mit der Szene gehalten haben und sich eben da nicht so abgekapselt haben und eben es nicht diese Avantgarde-Position so stark eingenommen hat wie die RAF. Und gleichzeitig ist der bewaffnete Kampf der Ausdruck des Bruchs ohne Zweifel. Das ist, will ich gar nicht jetzt heroisieren, aber
ich meine, ich würde dir widersprechen. Also ich finde, es gibt irgendwie interessantere Brüche mit dem Status quo als den bewaffneten Kampf, weil der bewaffnete Kampf letztendlich ja auf die Mittel zurückgreift, die die andere Seite in exorbitant größerer Menge zur Verfügung hat. Also und vergessen wir nicht irgendwie die bürgerkriegsaffine Rechte, ja, die auch in Polizeinetzwerken, ne, wie Hannibal und Nordkreuz und so weiter drin steckt, so, die haben einfach die Tools so. Also ich finde, das kann irgendwie nicht der Weg sein, abgesehen davon, dass es mir auch normativ irgendwie nicht wünschenswert erscheint.
Das stimmt, ich glaube, wenn wir nochmal auf die 60er, 70er Jahre eingehen, es war ja nicht einfach nur der bewaffnete Kampf, der sich entwickelt hat als irgendwie unabhängiges Ereignis, sondern es war ja eine unfassbare Breite und Tiefe dieser soziale Aufbruch der 1960er Jahre hatte und der, glaube ich, heute häufig vergessen wird. Also das ist ja nicht ein singuläres Erlebnis oder Ereignis, sondern eingebettet in komplette gesellschaftliche Transformationsprozesse, die in den 60er, 70er Jahren stattgefunden haben. Und da kann das eine Form sein. Ich sage nicht die einzige, ich sage nicht die ausschließliche, sondern eine unter vielen. Und das würde ich ja auch bei der ganzen Militanzdebatte sagen, das, was ich bei Zwangsräumung verhindern irgendwie angesprochen habe. Es geht nicht nur darum, ausschließlich militant zu sein, sondern es geht darum, das mit anderen Formen zu verbinden, mit anderen auch nicht militanten, durchaus auch mit zivilgesellschaftlichen Formen und da sich aber nicht spalten zu lassen, sondern da zu versuchen, das zusammenwirken zu lassen. Das hat man auch in den Jahren von Dresden Nazifreier durchaus sinnvoll gemerkt, dass da militante und nicht militante Formen zusammengefunden haben. Aber ich würde eben die Militanz oder die Bewaffnung nicht von vornherein ausschließen, auch wenn sie unter derzeitigen historischen Bedingungen, gerade in der Bundesrepublik, natürlich wahnsinnig fern ist und auch gibt ja auch niemand, der darüber diskutiert und auch keine sinnvolle Alternative da gerade.
Ja, historisch würde ich es natürlich auch nicht ausschließen, das wäre ja idiotisch. Also man kann sich natürlich einen Zustand in 40 Jahren, wo die Klimakrise massiv zuschlägt und wir irgendwie in einem globalen Apartheidsregime leben, so, da kann man sich natürlich einen Zustand vorstellen, wo gegen einen Repressionsstaat irgendwie man zu den Waffen greifen müsste. So in der gegenwärtigen Situation in unseren Gesellschaften, ich spreche ja zum Beispiel auch nicht für andere Gesellschaften, du hast ja zum Beispiel in deinem Buch auch einen Beitrag über die Revolution in Rojava, ne? Wo in einem Bürgerkriegsland Leute versuchen, ein besseres Leben zu organisieren. So, das geht dort nicht ohne Waffen. So, völlig klar. So, in unserer Situation scheint es mir zu sein, irgendwie, dass es normativ nicht wünschenswert ist und auch nicht vermittelbar und auch nicht machbar, eine Revolution anders zu machen als demokratisch. Und das heißt nicht nur auf dem parlamentarischen Weg so, ne? Also du schneidest ja auch rätedemokratische Fragen an und die gewinnen ja auch jetzt gerade wieder an der Aktualität so. Diese Fragen, wie organisieren wir unsere Bedürfnisse und unser politisches Handeln, ja, anders als auch im Parlamentarismus, entweder ergänzend oder sogar ja, abolitionistisch, also irgendwie abschaffend so, da will ich jetzt auch gar keine Position jetzt einnehmen, aber da scheint mir, dass nur Revolution nur demokratisch möglich zu sein gegenwärtig. Und das soll wiederum nicht heißen, so, dass wenn wir das alles machen, so, dass dann irgendwie ein Zustand kommen könnte, wo wir so massiv angegriffen werden, vielleicht sogar militärisch, ne, dass es nicht dann wieder man zu einem anderen Urteil kommt. So, ne?
Genau, und ich glaube, darauf, also dieser Angriff wird früher oder später kommen. Und das kriegt jede Hausbesetzung mit, die geräumt wird. Das kriegt jede Blockade mit, die geräumt wird, dass es da mit militärischen, gewaltvollen Mitteln zugeht. Und dass das eben nicht, dass die Leute ja nicht mit einem besseren Argument überzeugt werden, sondern halt gewaltvoll aus den Häusern rausgetragen werden. Und wobei ich gerade sehe, das bessere Argument ist auch auf der Seite der Hausbesetzer. Anyway.
Was mich noch interessiert hätte, Christopher, ist ja, wir hatten es schon ein bisschen angeschnitten, ne? Das Rebellische, das scheint ja heute oft von rechts besetzt. Zumindest tut die sogenannte neue Rechte so und kokettiert mit diesem Image, ne? So, dass sie die neuen 68er sind, die neue Avantgarde, die irgendwie außerhalb des Systems steht und das System angreift. Und natürlich läuft es ja nur darauf hinaus, dass sie die Eigentumsverhältnisse irgendwie beibehalten und alles irgendwie ethnisieren, radikalisieren und im schlimmsten Fall, wenn sie einen Umsturz schaffen sollten, irgendwie Menschen abschieben oder umbringen, wie auch immer. So, darauf läuft es eigentlich hinaus. Ne? So, also kein Bruch mit den eigentlichen kapitalistischen Eigentumsverhältnissen. So. Aber wir als Linke tun uns ja schwer, in so einem Zustand in die Offensive zu kommen, wo man muss irgendwie die Errungenschaften, die die bürgerliche Demokratie zweifelsohne gebracht hat, die muss man irgendwie gegen Neofaschismus verteidigen. So. Und darin in diesen Abwehrkämpfen ist irgendwie jeder Angriff oder jede Offensive und eigene Inhalte zu vermitteln sehr schwierig, ja. Wie beobachtest du das denn so? Also zum einen, dass sich die Rechte so als die Rebellenhaftigkeit auf die Fahnen geschrieben haben und dass es für Linke sehr schwierig ist, da in die Offensive zu kommen.
Ja, also es ist auf der einen Seite natürlich völlig absurd, dass wir jetzt irgendwie Rechte haben, die sich als Revolutionäre bezeichnen und die den Bruch wollen und die sozusagen ja auch mit Formen und Inhalten kokettieren, die sonst eher auf der Linken zu finden sind. Es ist schwierig, darauf einzugehen. Und wenn sich heute die politische Rechte hinstellt und sagt, weiß ich nicht, es gibt so einen Spruch, der auf so Pegida-Demonstrationen immer wieder so gesagt wird, das System ist am Ende, wir sind die Wende. Wenn man das von so Rechten hört, ist das so völlig absurd. Aber was die natürlich wollen, ist ja nicht einen Systemwechsel, sondern einen noch autoritäreren faschistoiden Staat. Aber gleichzeitig schaffen sie es ja doch irgendwie daran, Erfahrungen von vielen Menschen anzusprechen und an Erfahrungen anzudocken. Und da kommt die Linke gerade irgendwie derzeit nicht so sonderlich vor. Es ist auf der einen Seite ja das Paradox, dass sich gegen diese neue Rechte eben die liberale Zivilgesellschaft nicht zur Wehr setzt. Die müsste ja auch ein Interesse daran haben, dass die liberale Demokratie bestehen bleibt, aber die tun irgendwie nichts. Deswegen ist es für die radikale Linke häufig genau das Problem, dass sie in so einer Art Feuerwehrpolitik den Müll, den die Rechte gerade so ablädt, für die Zivilgesellschaft wieder wegkehren muss und die dabei gar nicht selbst Inhalte setzen kann. Also dass die Linke gar nicht in der Lage ist, jenseits dieser Feuerwehrpolitik noch eigene Inhalte durchzubringen. Deswegen kommt die Linke, glaube ich, derzeit auch nicht so sonderlich vor. Ich halte es aber trotzdem dabei, was ich vorher meinte. Klar muss man auch dafür Bündnisse organisieren und klar muss man dann auch mit Leuten auf die Straße gehen, um diese liberale Zivilgesellschaft, diese liberale Demokratie zu erhalten. Aber es darf halt nicht dabei aufhören. Und ich glaube, wenn man es nicht mehr schafft, dass man als radikale Linke im Kern eine Idee eines neuen Kommunismus, einer anderen Gesellschaft entwickelt, dann wird es schlecht. Also wenn man das nicht mehr schafft, Grundlage herzustellen, anders miteinander zu leben, anders miteinander zu wirtschaften, anders miteinander Beziehungen zu führen, dann wird die radikale Linke, glaube ich, so ein bisschen überflüssig. Und dann wird es eben nur noch der Kampf zwischen liberaler Demokratie und Neofaschismus. Und da eine dritte Position herzustellen, ist unfassbar schwierig, aber unfassbar notwendig.
Wie ist eigentlich dein Eindruck, Christopher? Corona vertieft ja kapitalistische Gegensätze und Ungleichheiten. Gleichzeitig scheint sich der Möglichkeitssinn auch zu erweitern. Wir erleben irgendwie, wie der Markt plötzlich Dinge nicht mehr regeln kann oder die Politik so in den Markt interveniert und in den Kapitalismus, zumindest kurzfristig, ne, um normative Ziele wie den Schutz von Risikogruppen eben zu organisieren. Welche Gefahren und welche Chancen siehst du in so einer Situation?
Also ich tue mich wahnsinnig schwer damit, konkrete Verschlechterungen für Menschen, die ja diese Corona-Krise bedeutet, als Chance zu sehen, wie das auch von Teilen der Linken propagiert wurde. Da jetzt zu sagen, jetzt kommt das System an sein Ende oder es wird irgendwie problematisch und da können wir jetzt intervenieren, während nebenan Leute sterben, das finde ich zynisch. Also es ist so eine Form von Verelendungstheorie, die ich irgendwie nicht teilen mag.
Habe ich die gerade vertreten aus deiner Sicht?
Nee, die hast du nicht vertreten. Nein. Es ist nur so eine Beobachtung, die ich teile. Oder die
gibt's.
Und die dann sagen, ja, wir müssen die Krise als Chance begreifen. So, basically, aber guck dir doch mal um, was da draußen passiert. Und da dann den Leuten, die in ihre Wohnung eingesperrt sind, das als Chance zu verkaufen als Linke, das halte ich ein bisschen zynisch.
Wie jetzt zum Beispiel in Göttingen, dieser Wohnort.
Ja, genau.
Der würde niemals so abgesperrt werden, by the way, wenn das in irgendeinem Reich...
Wenn das ein mittelstandsweißer, Altbauviertel ist, auf gar keinen Fall. Genau, aber ich glaube dadurch, also was Corona zeigt, ist auch keine Neuigkeit, aber eine Zuspitzung der Unmenschlichkeit des Systems. Also dass jetzt natürlich dadurch auch Politiken gemacht wurden und werden, die Zwangsräumungen aussetzen, die Obdachlosen helfen, die den Leuten in der Pflege und in den Supermärkten ein bisschen mehr Geld geben und das versuchen aufzuwerten, das ist ja alles schön und gut, aber das zeigt doch, welche Bedeutung das vorher hatte und dass in einer Gesellschaft, die nach menschlichen Bedürfnissen organisiert ist, das im Zentrum stehen sollte und eben nicht am Ende. Das wird zum einen deutlich und ich glaube, das wird dadurch auch für viele Leute verständlicher. Und zum anderen, glaube ich, zeigt sich auch, haben die letzten Wochen ja gezeigt, in denen dann von den höheren Etagen für die da unten in Anführungszeichen geklatscht wurde und die Ode an die Freude vom Klavier, vom Balkon gespielt wurde, ja alles schön und gut. Mhm. Ja, und ich meine, symbolische Solidarität ist besser als keine Solidarität, aber irgendwann wird sie halt zynisch. Und ich glaube, man hat halt in dieser Corona-Krise erkannt, dass denen da unten in Anführungszeichen nur die da unten helfen können und dass die sich selbst organisieren und selbst helfen müssen, weil von oben kommt außer Applaus nichts. Und das hat man ja auch schon gesehen und sieht man ja auch immer noch, dass es zu wilden Streiks kommt, sowohl was die ganze Spargel-Kack-Industrie in Deutschland anbelangt, aber auch ja weltweit. Das ist bei Lebensmittelherstellern, bei den Busfahrern in Amazon, Warenhäusern und so weiter zu Streiks kam, dass es zu Mietstreiks kam, dass die Leute gesehen haben, okay, es spitzt sich gerade die Situation so dermaßen zu, wir müssen da handeln, wir müssen da aktiv werden. Und da sind wir wieder beim Punkt von vorher. Aus dieser Aktion entsteht Politik und nicht andersrum. Und es wäre für eine Linke total sinnvoll und notwendig, sich an diesen Streiks, an diesen Aktionen zu beteiligen, wie es ja die FAU zum Beispiel in Bonn oder die Bonner FAU wahnsinnig gut gemacht hat, die bei den Streiks der migrantischen Spargelarbeiterinnen wahnsinnig gut unterstützt hat. Das war für mich so ein großartiges Beispiel, wie man mit diesen Kämpfen, die aktuell im Rahmen dieser Corona-Krise stattfinden, unterstützen kann.
Ja, Christopher, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend.
Danke dir für die Zeit. Ja.
So, liebe Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Autor und Aktivist Christopher Wimmer. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine fucking Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlosen wir das schöne Buch, das Christopher herausgegeben hat, Where Have All the Rebels Gone? Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt's natürlich in den Shownotes. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir schreibt mit Kommentaren oder Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.